Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Echtzeit. Mein Name ist Martin Böttcher und wir haben, wie immer, ein Thema. Hals über Kopf und dann auch noch bis in die Haarspitzen. Bei uns dreht sich heute alles um den Körper. Ein Thema, vier Facetten. Hier schon mal was zum Neugierigwerden.
Körper, das, was die Gestalt eines Menschen oder Tieres ausmacht, Organismus eines Lebewesens.
Rollstuhlskaten hat nichts mit dem Skateboard zu tun, sondern bedeutet ganz einfach, dass Menschen im Rollstuhl über den Parcours einer Skateanlage fahren.
Der Name Bauchtanz objektifiziert. Er hat viel mit der Perspektive des Westens auf den Orient zu tun.
Der Begriff Dysmorphophobie kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie die Angst davor, missgestaltet zu sein.
Diese Stigmatisierung von historisch-afrikanischen Frisuren, die herrscht auf der ganzen Welt, sogar in Staaten, wo die mehrheitliche Bevölkerung schwarz ist.
Mit dem Rollstuhl auf der Skaterrampe, mit dem Bauchtanzen, ohne Bauch zu tanzen, Haare als Politikum und die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper. Darum geht es in dieser Stunde. Sport, das ist für manche Mord, für manche die schönste Nebensache der Welt und wieder für andere das Einzige, was zählt. In der Echtzeit heute geht es ja um den Körper und da darf der Sport natürlich nicht fehlen. Wir haben uns eine Sportart ausgesucht, von der Sie vielleicht noch nie gehört haben. Ich kannte sie auch nicht. Rollstuhlskaten. Angeblich eine Action-Sportart, sagt jedenfalls meine Kollegin Caroline Henken-Behrens. Hallo Caroline.
Hallo Martin.
Du warst in Bremen, hast dir angesehen, wie die Rollstuhlskater trainieren. Vielleicht erklärst du erstmal, was das überhaupt ist, Rollstuhlskaten. Ich habe tatsächlich noch nie davon gehört.
Ja, also vielleicht denkt man im ersten Moment, dass das Rollstuhl- und Skateboardfahren gleichzeitig ist. Dachte ich zumindest. Aber das ist nicht so. Rollstuhlskaten hat nichts mit dem Skateboard zu tun, sondern bedeutet ganz einfach, dass Menschen im Rollstuhl skaten, also damit über den Parcours einer Skateanlage fahren.
Ah, wir haben es also mit Menschen zu tun, die ihren Rollstuhl wie so ein Skateboard nutzen und im Skatepark die Rampen hoch und runter fahren?
Ja, genau. Die gleiten auch über Geländer, die machen Tricks, die machen Drehungen. Das ist wie beim Skateboardfahren auch, da gibt es keine exakten Vorgaben. Und der Erfinder von Wheelchair Motocross, so heißt das nämlich offiziell, das ist Aaron Fotheringham aus den USA. Und der ist so gut darin, der kann sogar einen Backflip, also einen Rückwärtssalto mit dem Rollstuhl. Und in diesem YouTube-Video, das ich rausgesucht habe, hört man das auch. Also hier saust er erst eine ziemlich hohe Halfpipe runter und dann hört man den Jubel, weil er eben den Salto geschafft hat. Und 2010 hat Fotheringham auch als allererste Person überhaupt einen doppelten Salto im Rollstuhl geschafft.
Oh, das könnte ich sicherlich nicht. Das ist ziemlich krass, oder?
Ja, total. Also wenn ich diese Videos sehe, dann wird mir auch ganz kribbelig im Bauch. Und mit diesen spektakulären Videos hat Fotheringham auch den Sport weltweit verbreitet. In Deutschland zum Beispiel hat David Lebusa diese Videos gesehen, der ist seit einem Unfall querschnittsgelähmt und hat dann eben 2008 auch mit dieser Sportart angefangen. Und seine heutige Frau Lisa Lebusa ist auch Rollstuhlfahrerin und Skaterin. Und die beiden zusammen bieten jetzt Rollstuhl-Skatekurse an. Und in Bremen, wo ich war, hat das zum ersten Mal stattgefunden, in einer Skatehalle am Hauptbahnhof. Und da habe ich auch Lisa Lebusa getroffen.
Wir wollen ein cooles Angebot haben und nicht so ein, so wir machen jetzt hier uns behinderter als wir sind, sondern Empowerment, das ist uns ganz wichtig und etwas Identitätsstiftendes, wo dann die Kinder sagen, so ich bin jetzt Skater und einfach ein anderes Selbstbewusstsein und ein Selbstgefühl auch entwickeln können.
Ja, und Wheelchair-Skaten, sagt Lisa, das soll auch ein Kontrast sein zu all den Vorurteilen, die gegenüber Menschen mit Behinderung immer noch vorherrschen.
Also ganz allgemein ist es einfach sehr oft eine sehr niedrige Erwartungshaltung. Deswegen geht man auch nicht davon aus, dass Rollstuhlfahrer ins Skatepark gehen. Dadurch, dass eben das Bild oft eben sehr auf Mitleid, auf die können nichts, auch die Armen sind, braucht es einfach auch einen krassen Gegenpol und den bieten wir.
Wer skatet denn so als Rollstuhlfahrender? Das ist ja bestimmt so wie bei den anderen Skatern. Nicht jeder kann das, ne?
Also beim Training in Bremen, da war auch eine 11-Jährige dabei, aber ganz klar, schwierigere Tricks oder Rampen rauffahren, das kann nicht jeder. Dazu muss nämlich mit den Händen ordentlich Schwung geholt werden am Rollstuhl. Und es gibt auch übrigens für Fortgeschrittene extra leichte, gefederte Rollstühle für die Tricks. Aber letztlich, hat mir Lisa gesagt, geht es beim Rollstuhlskaten nicht allein um die Tricks.
Worum geht's dann? Ums Kiffen, so wie bei den Skatern bei mir um die Ecke? Nein. Wobei, die trinken natürlich auch ganz gerne und hören dann Musik dabei.
Das war jetzt nicht mein Eindruck davon im Training in Bremen. Also es geht natürlich schon um Spaß, das auf jeden Fall, und um dieses Freiheitsgefühl, das man durch das Skaten hat. Es geht aber auch darum, sicherer im Rollstuhl zu werden, also für den Alltag einen Nutzen zu haben. Und dazu gibt es bei den Trainings auch immer Übungen. Also beispielsweise, wie komme ich den hohen Bordstein überhaupt rauf und runter? Wie fahre ich vielleicht nur auf den hinteren beiden Reifen? Und bei so einer Übung, da habe ich mal zugeschaut und das klingt dann so. Und
dann lassen wir uns nach hinten fallen. Wir liegen jetzt auf der Matte. Und dann drücken wir uns hoch den Rücken.
Was ist jetzt hier die Übung?
Ja, jetzt haben wir hier eine blaue Sportmatte rausgeholt. Und wir üben jetzt alleine wieder aufstehen. Wenn der Rollstuhlfahrer auf den Rücken fällt, dann können wir jetzt hier, simulieren wir das an mit der Matte, dass wir auf die Matte fallen.
Passiert das denn oft im Alltag, dass man so irgendwo umkippt?
Naja, wir gehen nicht davon aus, dass das oft passiert, aber wenn es passiert, müssen wir als Rollstuhlfahrer, muss ich ja dann wissen, was denn zu machen ist.
Es geht also auch um Selbstbestimmung im Alltag, also nicht unbedingt immer auf Hilfe angewiesen sein.
Ja, genau, das ist wirklich ein großer Aspekt auch dabei. Und für einige Skaterinnen und Skater ist das auch wirklich eine große Motivation, den Sport zu machen. Ich habe auch mit Hendrik Brunert gesprochen und der hat mir das auch nochmal bestätigt.
Alleine Bordsteine oder in den Bus einsteigen, da braucht, ich sag jetzt mal, einer, der nicht erfahren ist mit dem Rollstuhl, einfach Hilfe. So, und man fährt da einfach dann so runter, so, ja, wie so ein Fußgänger halt. Und denkt sich, ja, ist jetzt ein Bordstein, aber egal, ich fahre da jetzt runter.
Du strahlst gerade total. Also es ist ein cooles Gefühl wahrscheinlich.
Ja, das ist auf jeden Fall ein total tolles Gefühl, weil, also ich sitze jetzt seit 2 Jahren im Rollstuhl, bin morgens halt aufgewacht und konnte nicht mehr laufen. Und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und hat man mir halt gesagt, ich hätte Knochenkrebs. Werde wohl in meinem Leben nicht mehr aus dem Rollstuhl rauskommen. Und das war halt erstmal so ein Schock mit 25. Damals 23, seinen Rest seines Lebens im Rollstuhl zu verbringen. Ja, und dann irgendwann habe ich herausgefunden, was man mit dem Rollstuhl alles machen kann und gehe jetzt positiver durchs Leben.
Ja, und diese positive Einstellung gegenüber dem Rollstuhl, der wirklich vieles möglich machen kann, also Sport möglich machen kann, Mobilität möglich machen kann, die habe ich bei vielen Teilnehmenden in Bremen erlebt.
Wie gesagt, ich hatte noch nie davon gehört. Weiß man denn in Deutschland ja, wie viele Leute hier Rollstuhlskaten überhaupt machen?
So ganz genau nicht, aber es sind auf jeden Fall kleine Gruppen und die treffen sich auch eher in größeren Städten, also Hamburg, Dortmund, Leipzig oder eben auch Bremen und fahren dafür teilweise wirklich mehrere Stunden, also nehmen mehrere Stunden Anfahrt in Kauf. Und auch anders als beim Skaten mit dem Skateboard, das ja wirklich oft im angeeigneten öffentlichen Raum stattfindet, wird Rollstuhlskaten überwiegend in Skateparks ausgeübt.
Als David angefangen hat, wurde er tatsächlich noch abgewiesen. Was willst du denn hier? Das ist versicherungstechnisch, das geht nicht. Du kannst hier nicht rein. Und mittlerweile ist es so, dass Städte, Kommunen, Skateparkplaner auf uns zukommen und sagen, hier, wir wollen einen Skatepark bauen. Könnt ihr mal gucken, bitte, wie wir den auch für Rollstuhlfahrer cool machen können? Oder tatsächlich auch Fördergelder daran geknüpft sind.
Ja, und gerade wenn es um öffentliche Gelder geht, hat sich da schon viel getan. Aber trotzdem gibt es noch viele nicht barrierefreie Skateparks. Und Barrierefreiheit heißt in diesem Kontext auch nicht nur Zugänglichkeit für den Rollstuhl, sondern auch tatsächlich angepasste Sportgeräte.
Damit er wirklich für uns als Sportler geeignet ist, ist so das Optimum, wenn man flache Rampen hat, die quasi auf die hohen Podeste führen. Weil dann kann man eben im Rollstuhl ohne Hilfe hoch und dann eben den Schwung von der steilen Rampe aber mitnehmen, um dann an den nächsten Obstacle irgendwie einen Trick zu machen, weil wir eben nicht die gleiche Geschwindigkeit hinkriegen wie ein Skateboarder, der sich mit dem Bein an Schwung gibt.
Ich habe dazu auch mit Veit Kilbert vom Skatepark Planungsbüro Landskate aus Köln gesprochen und er sagt, Barrierefreiheit, das ist durchaus schon in den Köpfen von Verwaltungen verankert.
Auf der einen Seite kommen Städte auf uns zu, ganz, ganz explizit bitte auch das Thema Wheelchair-Skating einbeziehen. Also beispielsweise haben wir gerade einen Skatepark geplant, in Bonn im Reuterpark, da ist der Skatepark Teil einem großen Inklusionsprojekt. Dann haben wir mit anderen Städten und vielleicht auch ländlichen Regionen zu tun, wo das Thema noch nicht besonders präsent ist.
Gleichzeitig beschränkt er aber auch dieses Wort Inklusivität und betont, dass das natürlich nicht vollumfänglich gegeben ist.
Also wir sprechen ja jetzt hier nicht über einen inklusiven Skatepark, sondern das ist ja gewissermaßen so eine Annäherung daran, den inklusiver zu machen.
Er meint damit, selbst wenn die Bedürfnisse von Rollstuhlfahrenden berücksichtigt sind, gibt es ja noch weitere Gruppen, Blinde zum Beispiel. Und darum ist es nur eine Annäherung an Inklusion. Und Kilbert ist übrigens ehemaliger Profiskater und hat zur Skateboard-Szene promoviert. Und er sieht den grundsätzlichen Trend zu immer mehr Skateparks auch nicht ganz unkritisch.
Ah, das wundert mich jetzt so ein bisschen, so ein ehemaliger Skater. Warum ist das so?
Ja, weil er sagt, Skateboarder würden damit zum Teil aus den Innenstädten verdrängt. Also in Köln ist ja zum Beispiel das Skaten auf der Domplatte auch verboten worden. Also letztlich geht Freiheit für Skateboarderinnen und Skateboarder im öffentlichen Raum verloren, sagt er. Aber gleichzeitig entsteht sie auch in Skateparks neu für viele andere Gruppen.
Also erstmal sind das verschiedene Nutzergruppen, die da zusammen Spaß haben können, ohne dass alle die genau gleiche Praktik teilen. Wie mit dem BMX-Rad, mit dem Skateboard, mit Inline-Skates, mit Roller-Skates, Wheelchair-Skating. Dann dieses Thema so dieser Intergenerationalität, also dass da groß mit klein zusammenfährt. Dann ist es eben auch so, da findet jeder so seine eigene Challenge.
Ja, und in Skateparks sollen eben möglichst viele Menschen einen Safe Space, also einen sicheren Ort finden. Nicht nur Rollstuhlskatende, auch Frauen, Kinder oder Geflüchtete zum Beispiel. Und um einen Eindruck zu bekommen, welche Stimmung dann ausbricht, wenn jemand das erste Mal seinen ganzen Mut zusammennimmt und eben in diesem sicheren Raum eine Rampe runterfährt, dazu hören wir zum Abschluss nochmal in die Skatehalle nach Bremen.
Hey, jawohl, danke. Das war geil.
Das ist auf jeden Fall ein guter Abschluss. Das klingt sehr, sehr intensiv und ja, natürlich voller Freude, ne?
Ja, das war es wirklich. Das war Sandra, die stand da minutenlang auf der Rampe, hat sich erst nicht getraut und ist dann einfach geradeaus runter nach gerade mal 2 Stunden Üben. Das fand ich wirklich schon beeindruckend und ihre Freude war sehr schön mit anzusehen.
Caroline Henkenbehrens hat sich für die Echtzeit das Rollstuhlskaten angesehen. Bist du eigentlich selbst Skaterin?
Nein, bin ich nicht, muss ich zugeben.
Wollte ich nur wissen. Ich stand auch ewig nicht mehr auf dem Brett. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Bitteschön.
Was ist eigentlich schön? Symmetrie im Gesicht, ein bestimmter Abstand zwischen den Augen, zwischen Augen und Mund. Ja, das sagt die Wissenschaft. Bei Frauen kommen große Augen dazu, hohe Wangenknochen, volle Lippen. Bei Männern wird hier oft genannt ein starkes Kinn plus starker Körper. Eine gewisse Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper kennen wir wahrscheinlich alle. Die Nase vielleicht zu groß, die Haare zu dünn, die Beine zu krumm. Was aber, wenn Menschen Makel an sich sehen, die gar nicht da sind? Oder wenn kleine Makel, wie zum Beispiel ein Muttermal, so viel Sorge bereiten, dass der Alltag einfach nicht mehr zu bewältigen ist. Wenn jede Begegnung, jeder Blick, der auf diese Menschen fällt, für sie mit großen inneren Qualen verbunden ist. Laut Schätzungen leiden in Deutschland etwa 2% der Bevölkerung an einer sogenannten körperdysmorphen Störung. Dörte Fiedler hat vor einer Weile mit einer jungen Frau gesprochen, die die Lücke zwischen Fremd- und Selbstwahrnehmung schmerzlich am eigenen Leib erfahren hat.
Das Einzige, was ich sagen kann, was ich an mir akzeptabel finde, sind meine Wimpern, aber auch nur, wenn sie geschminkt sind. Und ansonsten, ja, ich habe es vor allem oft mit meiner Nase oder mit meiner Gesichtsform, weil ich die auch irgendwie ein bisschen abnormal finde. Ja.
Das ist Frau S. Sie möchte gerne anonym bleiben.
Ich habe dann eben in den Spiegel geschaut und wollte mir die Nase brechen, damit man sie richten muss und sie schöner machen kann. Und dann habe ich aber doch davor ein bisschen zu viel Angst gehabt oder habe gedacht, nee, dann sehe ich vielleicht noch schlimmer aus und habe mich dann immer für die Variante entschieden, mich zu schneiden.
Als sie die quälenden Gedanken an ihr Äußeres nicht mehr aushält, fängt Frau S. an, sich selbst zu verletzen.
Anfänglich nur, ich sage jetzt mal, Kratzer, bis dann so schlimm, dass es halt auch teilweise genäht werden musste.
Selbstverletzungen können eine sogenannte Begleiterscheinung der körperdysmorphen Störung sein. Der Begriff Dysmorphophobie kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie die Angst davor, missgestaltet zu sein. Das, was Menschen, die an der psychischen Störung leiden, im Spiegel sehen, ist ein völlig anderes Bild als das, was Außenstehende sehen. Ihr Körperbild, ihr Körperschema ist gestört. Körperschema bedeutet die innere Repräsentation unseres Körpers, nicht sein fotografisches Abbild, sondern die Vorstellung, das Bild, das ich von ihm habe.
In den Spiegel zu schauen und einfach nur es abstoßend und eklig zu finden und sich selber nicht zu ertragen, das ist einfach, das Gefühl ist einfach, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es ist unglaublich schmerzhaft, wenn man sich selber einfach nur hasst.
Die Betroffenen sind überzeugt, missgestaltet zu sein. Für andere sind ihre Makel nicht sichtbar oder überhaupt nicht problematisch. Auch Menschen, die von anderen als ausgesprochen attraktiv wahrgenommen werden, können unter der Störung leiden.
Wenn man sagt, ja, ich finde mich hässlich und meine Nase ist schief und krumm und zu lang und dann andere, der Gegenüber sagt, ja, bei mir gibt es auch Tage, an denen ich mich nicht so schön finde. Das ist dann immer schwer, das wirklich zu erklären, wie schlimm das eigentlich wirklich ist, wie es einem in dieser Situation geht und was dann noch alles dranhängt mit diesen ganzen Zwängen und Ängsten.
Genau da verläuft die fließende Grenze zwischen Unzufriedenheit mit dem eigenen Äußeren und der psychischen Störung. Betroffene können sich nicht mehr ganzheitlich wahrnehmen. Die Fixierung auf das vermeintliche makelhafte Detail, die zu lange Nase, das zu eckige Kinn, der zu hohe Haaransatz, die zu großen Poren, beherrscht den kompletten Alltag. Je stärker die Konzentration auf das oder die Details, desto mehr Ängste und Zwänge entstehen. Frau S. hat sich beispielsweise das Gesicht regelmäßig mit Desinfektionsmittel gereinigt.
Um reinere Haut zu bekommen. Und ich habe das gemacht, seitdem ich 14 bin und habe immer gedacht, das machen alle anderen Menschen auch.
Normalität ist für sie auch, sich 10 bis 20 Mal umzuziehen, bevor sie aus dem Haus gehen kann, und noch weitere 5 Male wieder zurückzulaufen, um zu überprüfen, ob alles noch sitzt. Spiegel spielen eine besondere Rolle in ihrem Leben.
Das ist so eine richtige Hassliebe, weil auf der einen Seite habe ich immer das Bedürfnis, mich zu kontrollieren, dass das, wie ich aussehe, nicht noch durch irgendwas noch schlimmer geworden ist. Also, und gleichzeitig, wenn man dann reinschaut, bekommt man sofort diese Wut, die in einem aufsteigt.
Im Durchschnitt werfen Menschen etwa 5 bis 20 Mal am Tag einen Blick in den Spiegel.
Und bei mir war das höchste 190 ungefähr.
Irgendwann verlässt Frau S. das Haus kaum mehr. Aus Scham und Angst vor negativer Bewertung. Beziehungen zu anderen Menschen einzugehen, ist beinahe unmöglich.
Auch da einfach das zu akzeptieren, dass mich jemand liebt oder besonders mag und alles an mir schön findet, war einfach auch zu schwer. Also ich konnte es dann doch nicht so zulassen, hatte auch immer wieder große Ängste, dass wenn er mich berührt, dass er dann doch irgendwie irgendwo was feststellt, was er total abnormal und widerlich findet.
Was die Ursachen der Störung sind, weiß man, wie bei so vielen psychischen Störungen, nicht genau. Eine Mischung aus genetischen, epigenetischen und Umweltfaktoren. Als Frau S. Suizidgedanken entwickelt, sucht sie sich Hilfe in einer Klinik. Verhaltenstherapie und Psychopharmaka helfen in ihrem Fall.
Es gibt auch Tage, da schaue ich dann einfach in den Spiegel und denke mir, okay, du siehst nicht schön aus, du bist hässlich, aber jetzt schau nicht weiter in den Spiegel, sondern geh los, geh raus und bring deine anderen Stärken zum Vorschein.
Haare sind ein sensibles Thema, zum Beispiel dann, wenn sie ausfallen. Sie sind aber auch ein Politikum, wenn es sich um die Haare von schwarzen Frauen handelt. Konnte man ja auch gerade bei der Oscarverleihung sehen.
Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? It's, that was a nice one, okay.
Oscar-Moderator Chris Rock macht einen Witz über die Alopezie von Jada Pinkett Smith. Sie und ihr Mann Will Smith waren not amused. Die dann folgende Ohrfeige für Chris Rock gehört jetzt für immer zur Oscar-Geschichte. Alopezie, diese Haarkrankheit, ist kein Einzelfall und vor allem Schwarzfrauen sind davon betroffen. Malcolm O'Hanwe hat sich ausgiebig mit dem Thema befasst, nicht nur journalistisch. Hallo Malcolm.
Hallo.
Das wirkt jetzt vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen anmaßend. Jetzt sprechen wir, zwei Männer, über die Probleme, die gerade schwarze Frauen betreffen. Du bist aber, habe ich gelesen, seit Ewigkeiten mit dem Thema vertraut. Du bist in einem Afro-Shop aufgewachsen. Wo war das denn und wie verbreitet waren Afro-Shops damals?
Genau, also erstmal finde ich auch, wenn man sich mit einer Sache gut beschäftigt, dann sollte hoffentlich Geschlecht und Hautfarbe auch keine Rolle spielen. Aber klar, unabhängig davon, ist es auch Teil meiner Biografie. Also neben meiner Tätigkeit als Journalist habe ich ganz lange in dem Friseursalon von meinem Vater ausgeholfen. Also das war so mein erster Nebenjob sozusagen. Ich bin da, seitdem ich ein kleines Kindergartenkind bin, immer durch diesen Laden rumgelaufen. Der ist in München. Das ist ein sogenannter Afro-Shop, sind Kosmetik- und Einzelhandelsgeschäfte, aber auch Friseursalons, die sich speziell auf die Bedürfnisse von Menschen mit afrikanischen Wurzeln spezialisieren. Und da kannst du Cremes kaufen, Perücken kaufen, da werden dir die Haare geflochten. Und so habe ich ganz viele Menschen schon seit meiner Kindheit gesehen, die mit ihren Haaren alles Mögliche gemacht haben. Und ich habe auch gemerkt, was für ein Politikum das Ganze ist.
Was hat dich diese Erfahrung so gelehrt? Also, dass schwarzen Menschen von Weißen häufig ungefragt ins Haar gegriffen wird, das ist als Problem in den letzten Jahren ja schon oft beschrieben worden. Aber das ist ja nur ein Teil des Problems. Was würdest du sagen, was sind die spezifischen von schwarzen Frauen?
Also es ist so, dass wenn man mit schwarzen Menschen spricht, die zum Beispiel einen langen Afro tragen oder sogenannte Dreadlocks oder Zöpfe oder irgendwelche Frisuren, die für weiße europäische Köpfe als exotisch gelten, dass diese Menschen eigentlich fast täglich davon berichten, irgendwie einen komischen Spruch zu bekommen, hast du in die Steckdose gefasst, du siehst aus wie ein Schaf, kann ich mal reinfassen. Tatsächlich letzte Woche war ich einfach nur in einer Bar und dann, ich habe kurze Haare. Aber jemand hat mir einfach immer so über den Kopf gestrichen, weil das fühlt sich so cool an, aber man fühlt sich dann halt wie so eine Ziege in so einem Tierpark. Es ist eine sehr unangenehme und sehr entmenschlichende Erfahrung, die eigentlich von nicht schwarzen Personen als nett oder irgendwie Annäherung vielleicht intendiert ist, aber vieles auslöst. Und deswegen sind viele Menschen da auch super empfindlich. Tatsächlich ist es so, dass es bei den Krausen- und Lockigkeitsstufen bei schwarzen Personen ein richtiges Klassifizierungssystem gibt, damit man so ein bisschen richtig die Haare pflegen kann. Das zeigt auch, wie viel damit verbunden ist. Also Andre Walker hat als Friseur von Oprah Winfrey in den 90er Jahren ein solches System etabliert und da werden vier große Typen beschrieben. Glatt, wellig, lockig und kraus. Und umso näher deine Haare dran sind an jetzt einem glatten europäischen Standard, umso leichter sind meistens deine Erfahrungen im Alltag mit Integration, bei der Jobsuche oder bei anderen Dingen.
Den Einfluss so, ich sag mal, weiß definierter Schönheitsideale kann man ja vielleicht auch daran sehen, dass die erfolgreichsten schwarzen Frauen, Oprah Winfrey hast du schon erwähnt, aber auch Naomi Campbell oder Michelle Obama, glattes Haar tragen. Die Autorin und Journalistin Ziani Sophia Höder hat kürzlich geschrieben, wenn Michelle Obama ihre Haare nicht geglättet hätte, dann wäre ihr Mann nicht Präsident geworden. Siehst du das auch so?
Ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass wenn Menschen, aber vor allem Frauen, nach oben wachsende Afrofrisuren tragen, also für die Leute, die sich darunter nichts vorstellen können, Michael Jackson als Kind, dann ist es so, dass dieser Person eine politische Ideologie nachgesagt wird. Sie ist dann eine Black Panther-Aktivistin, sie ist radikal pro-schwarz, dementsprechend auch anti-weiß. Und insofern kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wenn Michelle Obama einen dicken Afro getragen hätte, dass es eine Menge ekliger Schlagzeilen ihr gegenüber gegeben hätte und allerlei komische Verschwörungstheorien. Aber es ist auch in Deutschland so, dass schwarze Frisuren und Haare eine Riesenrolle spielen. Also die schwarze TV-Moderatorin Jana Pareiges, die moderiert eigentlich so gut wie jede Sendung mit geglättetem Haar. Und sie zeigt auch in ihrer Deutsche Welle-Dokumentation Afro-Deutschland direkt in der allerersten Szene, wie sie sich ihre Locken glättet, um bereit zu sein für den Tag und um ihre Moderation zu machen. Und genauso ist es tatsächlich auch in vielen afrikanischen Staaten, wo es britische und französische Gesetze gab, dass diese Gesetze noch heute wirken. Und in Südafrika gibt es Diskriminierung von Menschen, die schwarze Afro-Frisuren tragen, also Dreadlocks oder Braids und damit zum Beispiel nicht in die Schule gehen können. Da gab es auch Meldungen in Ghana, dass dem so ist. Ich selber habe eine Reportage in Nigeria gedreht, wo du denkst, die Mehrheit der Leute sind doch schwarz. Und selbst da haben mir junge NigerianerInnen beklagt, wie sie wegen ihrer Dreadlocks von der Polizei drangsaliert werden. Also diese Stigmatisierung von historisch afrikanischen Frisuren, die herrscht auf der ganzen Welt, sogar in Staaten, wo die mehrheitliche Bevölkerung schwarz ist, weil die alle auch durch weiße europäische KolonialterroristInnen ehemals besetzt worden sind.
Und dann fängt man also an, sich die Haare zu glätten. Was bedeutet denn dieses Glätten so als Prozedur? Was muss man da machen? Was ist das für ein Aufwand?
Also es gibt eine Prozedur, die nennt sich Relaxing. Also es gibt verschiedene Formen, die Haare zu glätten. Das Schlimmste ist das Relaxing. Das ist auch das Üblichste. Wenn man in so einen Afro-Shop geht, dann kann man sich so eine Paste kaufen. Die ist in so einem Karton. Da drinnen sind noch Plastikhandschuhe, so ein Pinsel. Warum hat man die Plastikhandschuhe? Weil diese Paste ist eine weiße, streng riechende, nach Schwefel riechende Paste. Du nimmst dann die Plastikhandschuhe langs tief rein, verteilst es dann in den Händen, schmierst es dir auf den Scalp, auf den Kopf, dann wartest du 20 Minuten, es brennt dann höllisch, du rennst in die Badewanne, holst deinen Papa, deine Mama, deine Cousine, wen auch immer, diese Person spült dir dann mit dem Duschkopf dieses ganze schwefelige Zeugs raus und dann hattest du vorher eine krause Afro und danach hast du glatt nach unten fallende Haare, also das ist relativ schnell und auch permanent, aber es kommt mit wahnsinnig vielen Nebenwirkungen, also wenn man das aus Versehen verschluckt, kann man sterben, man kann erblinden, wenn es in den Augen landet, da sind Dinge drin wie Natriumhydroxid, also so eine Lauge sozusagen, das sind super gefährliche Inhaltsstoffe. Teilweise sind diese Produkte auf dem deutschen Markt gar nicht erlaubt, aber die werden halt exportiert und dann prüft man das nicht immer so ganz. Und so kann es sein, dass du in einem Afro-Shop irgendwie Produkte siehst aus afrikanischen Staaten, aus Frankreich, aus den USA, die in Deutschland gar nicht zugelassen sind, weil sie zu gefährlich für die Gesundheit sind.
Das ist natürlich, ja, das stelle ich mir wirklich als sehr unangenehm vor, vor allem dann dieses Brennen auf der Kopfhaut, oder?
Es ist entwürdigend, dass nur damit du in der Schule nicht gemobbt oder gehänselt wirst, damit du keine komischen Sprüche bekommst, damit du dich als Mädchen begehrenswert fühlst, nur deswegen musst du diese Prozedur unterlaufen. Aber tatsächlich sogar bei Männern ist es so, ganz viele von den bekanntesten Fußballspielern, Neymar oder Alaba, die haben alle auch geglätterte Haare. Und das ist dann auch so, dass viele, also zum Beispiel ganz viele kongolesischstämmige Männer, das ist so ein Running Gag in afrikanischen Communities, die sich dann auch so diese Pinselfrisur machen und eigentlich Afrolocken haben, aber dann so glatte Haare machen. Und das kommt aus einem Minderwertigkeitskomplex sehr oft heraus. Also man schadet sich so viel. Und das Problem ist auch, es führt dann eben zu diesem Haarausfall. Also Alopecia ist einfach nur Haarausfall, weil es gibt verschiedene Formen und diese Creme kann Narben auf dem Scalp erzeugen. Und wenn man Narben hat, dann kann auf dem Narbengewebe schlechter Haare nachwachsen. Das heißt, es kann nachhaltig auf jeden Fall Schäden verursachen für den zukünftigen Haarwuchs.
Dann lass uns doch nochmal über Jada Pinkett Smith und ihre Alopezie sprechen. Ist das dann kein zufälliges Einzelschicksal, sondern das steht für was Größeres? Gibt es da irgendwie Zahlen?
Also in Deutschland ist es verboten, aufgrund von ethnischer Herkunft Daten zu erfassen. Das hat natürlich historische Gründe, weil das schon mal irgendwie versucht wurde und im Holocaust geendet ist. In den Vereinigten Staaten und in anderen Regionen ist das anders. Tatsächlich ist es so, dass sehr viele Studien implizieren, dass Frauen öfters betroffen sind als Männer und unter den verschiedenen kulturellen Gruppen ist es auch ein Phänomen, das AfroamerikanerInnen besonders betrifft. Da ist die Rede von sogenannter Traktionsalopezie, also Traktion heißt ziehen und zerren und das ist so, dass ganz viele afrikanischstämmige Frauen oder Frauen, die krauses Haar haben, geflochtene Haare tragen oder Frisuren tragen wie, also es gibt eine Methodik, die nennt sich Weaving, da werden eng an den Scalp angelegte Zöpfe geflochten, also so Cornrows. Und da dran wird dann nochmal fremdes Haar dran gewoben. Und das ist ziemlich schwer und zerrt am Haaransatz. Und dadurch entsteht ganz viel Haarausfall an dem Haaransatz. Also im Slang von schwarzen Menschen, die sich auf schwarzes Haar spezialisieren, wird das Edges genannt. Und diese Edges gehen dann kaputt. Und das ist etwas, was überdurchschnittlich schwarze Frauen betrifft, aber nicht wegen der Genetik, sondern weil sie solche Frisuren tragen, die sehr belastend sind für den Haaransatz.
Und was sind dann die Möglichkeiten, diesen Problemen so zu entgehen? Was könnte man da machen?
Naja, also es gibt einige sogenannte Protective Hairstyles, also Haarstile, die das Haar schützen sollen. Ganz viele Frauen zum Beispiel tragen Perücken, dann ist ihr Haar nicht dem Wetter ausgesetzt oder es kann in Ruhe wachsen. Aber im Grunde genommen, also unter der Perücke drückt halt das Haar auch. Wenn man die Perücke zum Beispiel mit so einem Haarkleber befestigt, dann kann das auch wieder an den Haaransatz gehen. Das kann wieder den Scalp beschädigen. Das Beste ist eigentlich unapologetisch, also ohne jegliche Kompromisse, krauses, nach oben wachsendes Haar zu entstigmatisieren. FriseurInnen sollten lernen, wie man mit sehr dichten Locken umgehen kann. Wir hatten in einer Recherche rausgefunden für ein Radiofeature, das habe ich für den Bayerischen Rundfunk gemacht mit Koko Tikelesa Musebeni, dass in Deutschland, wenn man dort Frisur studiert, dann wird wird einem zwar beigebracht, wie man Afrohaar chemisch glätten kann, das steht in manchen Schulbüchern als negroides Haar, das ist eine rassentheoretische Bezeichnung, dir werden aber keine Flechttechniken beigebracht. Es wird einem nicht beigebracht, welche Öle und Cremes schwarze Haare benötigen. Also zum Beispiel afrotexturiertes Haar neigt eher dazu, trocken zu werden. Also muss man lernen, man kann diese Haare nur stylen, wenn man reichlich Feuchtigkeit drauf macht. Das wissen viele Friseure und Friseurinnen nicht. Und ich glaube, dann braucht es auch keine Perücken oder andere Frisuren, dann können Menschen, die krauses Haar haben, einfach ganz normal ihr Haar wachsen lassen, denn das ist mit Abstand die gesündeste Form, einfach die Natur walten lassen.
Das wäre natürlich dann der Idealzustand. Jeder trägt sein Haar so, wie er will oder wie sie will, wie es am besten auch für einen vielleicht ist. Auch nochmal so mit dem Blick zurück, hat sich da schon was getan? Gibt es noch Hoffnung, dass dieser Druck weißer Schönheitsideale nachlässt?
Also tatsächlich ist es so, ich habe in Berlin, aber auch in anderen Städten gesehen, es gibt immer mehr so natürliche, organische Afro-Shops, die auf andere Produkte setzen. Die verkaufen keine Bleaching-Cremes mehr, oder ich merke auch zum Beispiel, dass mittlerweile immer beliebter es wird, so Haarteile zu tragen, die nicht so belastend sind, oder die, wenn es Extensions sind, dann entsprechen sie afrikanisch texturiertem Haar, sind eher krauser. Dabei hilft man zum Beispiel auch daran zu arbeiten, dass afrikanisch texturiertes, krauses Haar genauso als elegant, als sexy, als schön wahrgenommen wird und nicht immer nur glattes Haar, was für viele schwarze Menschen einfach unnatürlich ist. Außerdem ist es so, dass es YouTuberinnen gibt wie Irene Asamoah oder Joanna's Essentials, die sehr große Reichweite in den sozialen Medien haben und ganz, ja, selbstverständlich erklären, wie sie ihre Haare ganz natürlich tragen. Es gibt ein Buch, das heißt Hair Love, das wurde ins Deutsche übersetzt von Aminata Belli. Da geht es auch um solche Haare. Es gibt eine Dokumentation, also bei Zeit Online. Also ich merke schon, dass im deutschsprachigen Raum auch immer mehr darüber gesprochen wird und immer mehr Frauen und auch Männer, also Menschen an sich, entscheiden, ich möchte meine Haare natürlich tragen, ich mag mein Afro, es ist geil. Und das muss sich dann auch in allen Ebenen zeigen. Also es bräuchte NachrichtensprecherInnen, es bräuchte RichterInnen, es bräuchte PolizistInnen und in allen Ebenen Leute, die einfach ganz selbstverständlich dicken Afro tragen. Und tatsächlich ist es eher selten so. Also viele schwarze Moderatorinnen und Moderatoren, die ich sehe in den Medien, tragen dann eher, ja, an europäische Schönheitsideale gerichtete Frisuren.
Haare als Politikum. Vielen Dank, Merke Mohanwe.
Ich bedanke mich.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Gut, dann hätte ich gern große Fliesen große? Für den Küchenboden. Ah nee, haben Sie nicht was Quadratisches? Zu, ach nee, die sind zu weit. Lasst es doch mal bitte. Gut, ich hätte gerne was Dunkles.
Gerne.
Das Grau gefällt mir ganz gut.
Ganz.
Sag mal, Heinz, würdest du bitte aufhören, mir immer dazwischen zu quatschen? Das bringt mich völlig aus dem Konzept.
Ja, also wenn ich doch derjenige bin, der bei uns putzt und kocht, dann wäre ich doch beim Kauf der neuen Küche ein Wörtchen mitreden dürfen.
So, schon einiges in Sachen Körper gehört. Einiges hat sich hier bei uns um den Körper gedreht. Und jetzt dreht sich der Körper um uns herum. Wir tanzen. Den orientalischen Tanz, den Tanz aus dem Osten. Bei uns in Deutschland wird er immer noch oft und falsch als Bauchtanz bezeichnet. Erfunden wurde er in Ägypten, aber wie so oft, so erzählt uns das jetzt Hend Hussein, gilt er im eigenen Land nicht so viel wie im Rest der Welt.
Ich will, dass der ägyptische Tanz überall bei allen Veranstaltungen auf Bühnen performt wird, seien es familiäre oder andere Arten von Veranstaltungen. Es gibt keinen Grund, wieso unser Tanz nicht wie andere Tanzarten ausgeübt werden kann.
Emi Sultans Tanzschule ist eine große Wohnung mit hohen Decken. Sie liegt in einem alten Gebäude in Zemelik, einem der reichen Viertel mitten in Kairo. Die junge Frau strahlt Selbstbewusstsein aus. Sie ist Lehrerin für einen Tanz, der in Deutschland als Bauchtanz bekannt ist. Auf Arabisch aber eigentlich Araxi-Sharki heißt. Wörtlich übersetzt bedeutet das Tanz des Ostens, also orientalischer Tanz.
Die Franzosen haben ihn Danse du Ventre genannt, weil sie Bäuche gesehen haben, die sich bewegen. Sie haben nicht mal verstanden, dass die Bewegung aus dem Bein kommt. Der Name Bauchtanz objektifiziert. Er hat viel mit der Perspektive des Westens auf den Orient zu tun.
Die ÄgypterInnen hingegen nennen ihn lokaler oder heimischer Tanz. Für Emi Sultan gibt es aber noch ein anderes Problem.
Ich finde, dass unser Tanz heutzutage in doppelter Hinsicht ungerecht behandelt wird. Er leidet unter kultureller Aneignung von anderen und unter Angriffen aus der Gesellschaft, zu der er gehört.
Der ägyptische Tanz genießt in Ägypten komischerweise kein hohes Ansehen. Das stört Emi Sultan, die den Tanz seit 2015 ausübt. Sie will ihn normalisieren, denn aktuell wird der Tanz in Ägypten mit Sexarbeit verbunden und nicht staatlich gefordert. Dabei schauen sich ÄgypterInnen gerne Auftritte an und tanzen selber leidenschaftlich, nur eben privat.
Es liegt an der Heuchelei der Gesellschaft. So sehr ÄgypterInnen das Tanzen mögen, sie trauen sich nicht, das in der Öffentlichkeit zu zeigen.
Das führt dann dazu, dass ÄgypterInnen ihre Kinder zwar zum Ballettunterricht schicken, aber nicht, um Araxi-Sharki zu lernen.
Und das liegt nicht daran, dass die ÄgypterInnen denken, dass Bauchtanz haram ist oder so. Beim klassischen Ballett sind die Tänzerinnen so nackt wie beim Bauchtanz. Aber wenn Ballett von außen kommt, denken wir, dass es okay, halal und gut ist. Das ist natürlich ein Ergebnis der Kolonialisierung.
Um diese verdrehte Wahrnehmung zu korrigieren, hat Emi Sultan 2021 das Tarab-Kollektiv gegründet. Ihre Schule, in der sie Frauen ägyptischen Tanzunterricht anbietet. Sie bietet Kurse an, fordert den Nachwuchs und die traditionellen Formen dieses Tanzes. Sultan will verhindern, dass mit den älteren Tänzerinnen auch deren besondere Kunst ausstirbt. Das Ziel ist klar. Emi Sultan will den ägyptischen Tanz in Ägypten zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe erheben.
Wenn du dir die alten ägyptischen Tempel anschaust, siehst du, dass dieser Tanz auf heiligen und religiösen Feiern ausgeübt wurde. Alle haben zusammen getanzt, Frauen und Männer. Es gibt kein Bild, das zeigt, dass die Frauen für die Männer getanzt haben.
Im 13. Jahrhundert, zur Zeit der Memelik, wurde es in Ägypten der Mode, dass mächtige Männer sich einen Harem junger, schöner Frauen leisteten. Frauen wurden entführt und eingesperrt, um für die Männer aufzutreten. Araxi-Sharki diente der Verführung. Das prägt sein Image bis heute und macht die Ausübung gefährlich. Auch weil es keine seriösen Auftrittsmöglichkeiten gibt.
Die Frauen, die als Bauchtänzerinnen arbeiten, sind Gefahren ausgesetzt. Du darfst ja nicht auf der Bühne der Oper tanzen. Du tanzt in einem Vergnügungslokal an einem geheimen Ort in der El-Haram-Straße, wohin nur betrunkene Männer gehen. Die Arbeit da beginnt um 3 Uhr morgens. Da gefährdet allein der Weg zur Arbeit dein Leben.
Zurzeit kommen die meisten professionellen Tänzerinnen aus dem Ausland. Das will Emi Sultan ändern und Ägypten einer Kultur zurückgeben, die doch zu Ägypten gehört. In den 1920er Jahren leisteten die Bauchtänzerinnen ihren Beitrag zur Frauenbewegung. Sie waren die ersten modernen Stars, prominente und deswegen einflussreiche Frauen. So steckt in Emi Sultan das Weltkulturerbe-Projekt auch ein emanzipativer Gedanke.
It's a very empowering career for women in TIPTIPI.
Es ist sehr empowernd für Frauen. Wenn du ägyptische Tänzerin bist, bist du ein Star. Du leitest eine Gruppe von Männern. Du sagst ihnen, was sie tun sollen und wie. Du gibst ihnen Gehalt. Und das steht natürlich für all das, was das Patriarchat nicht will.
Wir halten fest, der irreführend Bauchtanz genannte Tanz ist einer, der aus den Beinen kommt. Und die gehören auf jeden Fall auch zum Körper dazu. Ein Thema, 4 Facetten, damit sind wir jetzt durch. Nicht vergessen, die Echtzeit gibt es fast überall, wo es Podcasts gibt. Und es gibt sehr viele Episoden, die man sich anhören kann. Wir haben auch einen eigenen Podcast für unsere Serien, findet man ebenfalls da, wo es Podcasts gibt. Und wer uns lieber im Radio hört, jeden Samstag von 16 bis 17 Uhr live im Deutschlandfunk Kultur. Mein Name ist Martin Böttcher. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.